Danke dir, Vater, für dein Wort, das du uns gibst, das uns Orientierung ist und mit dem du uns auch leiten und lenken und regieren willst. Und hilf bitte, dass wir darauf achten und dass wir auch jetzt den Text verstehen und lernen, was du uns sagen willst. Amen.
Amen. Ich möchte mich jetzt hier korrigieren. Das Wort Massenvergewaltigung ist vielleicht ein bisschen zu stark. Ich habe es gerade auf dieser Folie, der letzte Satz, habe ich jetzt ein bisschen korrigiert. Es war so etwas Ähnliches wie eine Massenvergewaltigung. Es war einfach eine gewaltsame Verheiratung, ob die wollen oder nicht. Ja? Natürlich haben sie diese Frauen geheiratet, nicht nur einfach vergewaltigt. Und wir wissen auch nicht, ob sie jetzt... wie das genau im Einzelnen vorgegangen ist, das wird uns nicht gesagt, aber einfach die haben die gepackt und geraubt und so und du bist jetzt meine Frau und fertig, ja, ohne Hochzeitsgabe und ohne die Eltern zu fragen, denn das hätten sie ja nicht dürfen, die Eltern hätten ja dann verweigern müssen, ja. Also hier jedenfalls eine klare, böse Art und Weise, wie man sich einfach ein Mädchen raubt. Ja, wenn wir dieses Nachwort, ich möchte nur daran erinnern, das Nachwort, das zweite Nachwort, das wir hier haben, hat Parallelen zu dem ersten Vorwort. Wir erinnern uns dort im ersten Vorwort, ganz am Anfang des Richterbuches, da war dieser Adonibesek, dem die Daumen und die Zehen abgeschlagen wurden, und der hat gesagt, so wie ich getan habe, den anderen so wurde mir vergolten. Das war die gerechte Vergeltung. Das Gerichtsprinzip war dort, dir wird vergolten, was du anderen getan hast. Die Züchtigung entspricht deiner bösen Tat, oder? Aber hier, was wir hier dann erleben, in Kapitel 19 und 20, die böse Tat, ja, war hier diese Schändung dieser Frau und Ermordung der Frau, des Leviten. Aber die Vergeltung ist dann um vieles, vieles, vieles größer. Die Züchtigung Benjamins kann man nicht für als gutes Beispiel einer göttlichen Züchtigung nehmen und gerechter Vergeltung, wo dass der ganze Stamm umgebracht wird und ihre Städte verbrannt werden, wegen einer Vergewaltigung und einer Ermordung und dann, weil sie dann diese Stadt geschützt haben. Ja. Also, Sie hätten ganz anders vorgehen können. Dass hier Benjamin gezüchtigt wird, ist keine Frage. Das soll gezüchtigt werden, aber nicht so, dass keiner mehr oder fast keiner mehr übrig bleibt. Ja? Das ist hier der große Unterschied. Ja? Und so wie sie am Anfang des Richterbuches geweint haben vor dem Herrn, so weinen sie dann hier auch vor dem Herrn. Dort in Bochim, hier in Bethel. Und wie im ersten Kapitel gezeigt wird, wie Othniel zu seiner Frau kam. Das war ein heldenhaftes, schönes Beispiel, oder wie er sich eingesetzt hat, damit er seine Frau bekommt, wie er eine Stadt geschlagen hat, damit er die Frau, die Tochter des Kaleb bekommt. Das ist ganz anders, als wie die Art und Weise, wie die Benjaminiter zu ihren Frauen gekommen sind. Das ist alles andere als heldenhaft und vorbildhaft. Völlig gegen jegliches Prinzip, und man umgeht da einfach einen Eid mit einem bösen Trick. Also ein großer Unterschied zwischen dem Anfang des Richterbuches und dem Ende des Richterbuches. Möchte jemand jetzt lesen? Wir sollten doch den Text lesen. Die Verse 1 bis 10, Kapitel 19.
Das geschah in ihren Tagen, ein König gab es damals nicht in Israel. Es geschah also, dass ein levitischer Mann er nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. Und die Nebenfrau war wütend auf ihn und ging weg von ihm ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda und war dort eine Zeit lang, nämlich 4 Monate. Da machte sich ihr Mann auf und ging ihr nach, um zu ihrem Herzen zu reden und sie zurückzubringen. Und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich. Sie aber führte ihn in das Haus ihres Vaters. Und als der Vater der jungen Frau ihn sah, kam er ihm feucht entgegen. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, rief ihn zurück und er blieb 3 Tage bei ihm. Und sie aßen und tranken, übernachteten dort. Und es geschah am 4. Tag, da machten sie sich früh am Morgen auf und er erhob sich, um fortzugehen. Er wachte Sie also stärke dein Herz mit einem Bissen Brot und danach könnt ihr gehen. So blieben sie denn, aßen beide in Hand am Schrank. Und der Vater der jungen Frau sagte zu dem Mann, tu mir doch den Gefallen und bleib bei Nacht und lass dein Herz fröhlich sein. Doch der Mann erhob sich, um vorzugehen, da brannte sein Schwiegervater in ihm, sodass er wieder dort übernachtete. Und am fünften Tag machte er sich früher morgen auf, um vorzugehen, da sagte der Vater der jungen Frau, stärke doch dein Herz und verweilt, bis der Tag sich neigt. Und so aßen die beiden miteinander. Dann erhob sich der Mann, um vorzugehen, er und seine Frau und sein Knecht. Aber sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sagte zu ihm, sieh doch, der Tag nimmt ab, es wird Abend werden, übernachtet doch. Siehe, der Tag sinkt, übernachtet hier und lasst dein Herz glücklich sein. Morgen früh könnt ihr euch danach auf euren Weg machen, wenn du magst, zu deinem Ziel. Aber der Mann wollte nicht übernachten, sondern erhob sich und zog fort. Und er kam bis gegenüber von Jebus, das ist Jerusalem.
Ja, vielleicht mal, ja, danke. Entschuldigung, ich habe den Satz unterbrochen mit dem Paar, dem gesalbten Esel und seiner Nebenfrau. Danke. Hier also die Gastfreundschaft ist sehr schön, dieses Mannes, aber er lässt ihn da gar nicht mehr los. Ja. Da wird dann den ganzen Tag gefeiert und gefeiert und gefeiert und da ist der Tag um, jetzt kannst du gerade noch einen Tag bleiben und dann wiederum und so weiter. Schließlich aber gehen sie jetzt dann doch und jetzt kommen sie nach Jebus, oder? Das ist Jerusalem. Und sie wollen dort übernachten, in diese Stadt der Jebusiter, aber der Herr überlegte sich, der Knabe, der sagt, komm, wir gehen dorthin, aber der Herr überlegte sich und sagt, nein, wir wollen nicht in eine Stadt der Fremden einkehren, Vers 12. Wir wollen nicht in eine Stadt der Fremden einkehren, die nicht von den Söhnen Israels sind, sondern wir wollen nach Gibeah hinübergehen. Also, nein, lieber nicht zu den Heiden. Und wir wissen nicht, was uns da alles widerfahren könnte. Und in Gibeah, angekommen, nimmt sie niemand auf. Ja, die gehen die ganze Nacht, es ist wirklich schon spät. Und er kommt hinein, Vers 16, setzt sich hin auf den Platz der Stadt und niemand war da, der sie zum Übernachten ins Haus aufgenommen hätte. Hier ist das Erste, also Gastfreundschaft, eins der höchsten Gebote, wird in Gibeah nicht geübt. An einem Volksgenossen sogar, einem Bruder, er wird nicht aufgenommen. Das ist eine ernste Sache, wenn Gastfreundschaft abnimmt oder aufhört, denn die Gastfreundschaft ist ein wichtiges Element, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Auch heute ist es wichtig, dass wir ein offenes Haus haben. Der kam hinein und setzte sich hin an den Platz der Stadt und niemand war da. Und siehe, ein alter Mann kam von seiner Arbeit, vom Feld, am Abend. Und der Mann war vom Bergland Ephraim und er hielt sich in Gibeah auf. Die Leute des Ortes aber waren Benjaminiter. Also einer, der gar nicht zu den Benjaminitern gehört. Einer, der selber dort ein Halbfremdling ist, oder? Der nimmt ihn dann auf. Also er fragt jetzt nach ihm, woher kommst du? Vers 18, er sagt zu ihm, wir reisen von Bethlehem Juda zur äußersten Seite des Berglands Ephraim. Von dort her bin ich und ich bin nach Bethlehem Juda gegangen und ich wandle mit dem Hause Jahwes und niemand ist da, der mich in sein Haus aufnimmt. Und wir haben sowohl Stroh als auch Futter für unsere Esel, auch Brot und Wein habe ich für mich und für meine Magd und für den Knaben, der bei deinen Knechten ist. Es mangelt an nichts. Der alte Mann sagte, Friede dir, ich will für dich sorgen, doch auf dem Platz übernachte nicht. Also der alte Mann weiß Bescheid, ja, nicht im Freien übernachten, das könnte dir nicht gut kommen. Und er führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Ließen ihr Herz gute Dinge sein. Da umringten die Männer der Stadt, die Männer, da heißt es Söhne Belials. Also nichtswürdige, verruchte, das ist ein Ausdruck für wirklich nichtswürdige Menschen. Die umringten das Haus, schlugen an die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, und sagten, führe den Mann, der in dein Haus gekommen ist, heraus, damit wir ihn erkennen. Erkennen ist ein Ausdruck für geschlechtlichen Umgang hier und es bezieht sich hier auf homosexuelle Handlungen. Und der Mann, also wir sehen hier, wie tief moralisch gesunken das Volk ist. Und der Mann, der Herr des Hauses, ging zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen: Nicht doch, meine Brüder, tut nichts Böses, nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist. Begeht nicht diese Schandtat. Also einen Menschen, den man als Gast aufgenommen hat ins Haus, dann auszuliefern, das wäre wirklich sehr, sehr schlimm. Und das will er nicht tun. Siehe, meine Tochter, die Jungfrau und eine Nebenfrau ist, lasst mich sie doch herausführen. Das ist ähnlich wie bei Sodom und Gomorra. Er sagt, also lieber das, lieber meine Tochter als meinen Gast. Der Gast ist, also die Gastfreundschaft darf niemals verletzt werden. Ja? Und wenn sie ihn jetzt schon so bedrängen und es ihm an den Kragen gibt, dann gibt es sozusagen in dieser Not, lieber die eigene Tochter hergeben als den Gast. Und entehrt sie und macht mit ihnen was Gutes in euren Augen, aber an diesem Mann begeht nicht diese Schandtat. Aber die Männer wollten nicht hören. Da griff der Mann seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße. Und sie erkannten sie und misshandelten sie die ganze Nacht bis zum Morgen und sie ließen sie gehen, als die Morgenröte aufging. Die Frau kam beim Anbruch des Morgens und fiel nieder am Eingang des Hauses des Mannes, wo ihr Herr war, und lag dort, bis es hell wurde. Und er will dann am Morgen, will er sie mitnehmen, und sie ist tot. Sie antwortet nicht. Sie ist tot, sie liegt auf der Schwelle der Stadt. Es ist so grässlich, dass man sich fast schämt, diese Dinge zu lesen. Die Sünden häufen sich. Ja? Verweigerung der Gastfreundschaft, Homosexualität, Gewalttat, Unzucht, Schändung bis zur Ermordung. Und dann noch tut der Mann etwas, was auch grässlich ist. Er zerschneidet diese Frau und schickt sie an die Stämme Israels, um den Stämmen Israels zu zeigen, was hier Schlimmes passiert ist. Eine tiefer Verfall. Wie brutal kann Lust werden? Geschlechtlichkeit, ein so schönes Geschenk Gottes, das aber nicht hier mit Heiligkeit bewacht wird und bewahrt wird und wird zu einer ganz, ganz bösen Sache. Der Leib, den wir haben, ist ein Tempel des Heiligen Geistes und der Herr möchte, dass wir unseren Leib mit Ehrfurcht behandeln. Und hier ist keine Achtung mehr, keine Achtung. Auch das ganze Zerstückeln dieser Frau ist eine schreckliche Sache. Ja. Das ist nicht gerechtfertigt. Auch da ist es eine Schändung. Natürlich war er furchtbar, zutiefst betrübt, aber auch das war natürlich eine grässliche Sache. Wir gehen heilig um mit unserem Körper, auch sogar wenn er gestorben ist, gehen wir heilig um. Wir lesen das in der ganzen Bibel, dass der Körper eine heilige Sache ist und wenn er gestorben ist, dann wird er beerdigt. Der wird nicht verbrannt, wird auch nicht zerstückelt, sondern er wird beerdigt. Das lehrt das ganze Alte Testament und zeigt uns hier die Ehrfurcht, die man hat vor dem Leib. Denn Gott wird den Leib eines Tages auferwecken. So etwas ist nicht geschehen oder gesehen worden. Vers 30, es geschah, jeder, der es sah, sagte, so etwas ist nicht geschehen oder gesehen worden von dem Tage an, als die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind, bis auf diesen Tag. Denkt darüber nach, beratet und redet. Und alle Söhne Israels zogen aus, Kapitel 20, und die Gemeinde von Dan bis Beersheba, von Dan bis Beersheba, das heißt ganz Israel, vom Norden bis Süden. Beersheba ist ganz im Süden, Dan ist im Norden. Übrigens, das ist aber interessant, dass hier Dan bis Beersheba steht. Nun, das könnte auch ein fix stehender Ausdruck sein. Weil Dan war damals am Anfang des Richterbuches noch nicht im Norden. Naja. Von Dan bis Beersheba und das Land Gilead versammelte sich wie ein Mann vor Jahwe nach Mizpah. Mizpah, das kennen wir schon, Mizpah ist auf der jenseitigen, wie ist jenseits des Jordan, Hier, ja. Also im Land, wohl im Land Gilead oder im Gad. Versammelt sie nach Mizpah, um sie zu beraten. Also Israel ist sich einig. Interessant ist, dass die Israeliten im Kampf gegen den Feind, da waren sie nicht so schnell aktiv und so schnell einig. Aber hier sind sie schon einig. Hier geht es um Züchtigung eines Stammes, beziehungsweise einer Stadt, Gibeah Benjamin. Und die Häupter des ganzen Volkes, aller Stämme Israels, traten in der Versammlung des Volkes Gottes zusammen, 400.000 Mann Fußvolk, die das Schwert zogen. Die Söhne Benjamins hörten, dass die Söhne Israels nach Mizpah hinaufgezogen waren. Und die Söhne Israels sagten, redet, wie ist dieses Böse geschehen? Und es antwortete der levitische Mann, der Mann der ermordeten Frau, und sagte, ich war nach Gibeah gekommen, das Benjamin gehört, und ich und meine Nebenfrau, um dort zu übernachten. Da machten sich die Bürger von Gibeah gegen mich auf und umringten meinetwegen nachts das Haus. Mich beabsichtigen sie umzubringen, und meine Nebenfrau haben sie entehrt, dass sie starb. Da ergriff ich meine Nebenfrau und zerstückelte sie und sandte sie in das ganze Gebiet des Erbteils Israels, denn sie haben ein Verbrechen und eine Schandtat begangen in Israel. Siehe, hier seid ihr allesamt Söhne Israels. Gebt hier eure Meinung und euren Rat. Und das ganze Volk stand auf wie ein Mann und sagte, wir wollen nicht gehen, jeder zu seinem Zelt. Das ist jetzt wie ein Eid, was sie hier ablegen, oder? Wir gehen nicht nach Hause, vor dem Herrn, oder? Wir werden nicht ruhen, wir werden nicht nach Hause gehen, jeder zu seinem Zelt, wir werden nicht einkehren, jeder in sein Haus, sondern dieses ist die Sache, die wir jetzt an Gibeah tun wollen. Gegen diese Stadt, nach dem Los. Und nehmen wir 10 Männer von 100, also die werden jetzt ausgelost, offensichtlich ein Zehntel der Krieger, und die sollen jetzt zum Kampf ziehen. Nehmen wir 10 Männer von 100 und von 100 von allen Stämmen Israels und 100 von 1000 und 1000 von 10.000, um Wegzehrung für das Volk zu holen, damit wir, wenn sie nach Gibeah Benjamin kommen, damit man an ihm tue, nach all der Schandtat, die es in Israel begangen hat. Und alle Männer von Israel versammeln sich gegen die Stadt, wie ein Mann verbündet. Und die Stämme Israels sandten Männer zu allen Geschlechtern Benjamins und sagten, was ist das für Böses, das unter euch geschehen ist? So gebt nun die Männer, die Söhne Belials, also diese nichtswürdigen Verruchten, heraus, die in Gibeah sind, dass wir sie töten und das Böse aus Israel wegschaffen. Da handeln sie richtig. Bis jetzt handeln sie richtig. Sie waren sich einig. Natürlich sind sie recht zornig und schwören da in ihrem Eifer, wir wollen nicht ruhen, wir wollen nicht nach Hause gehen, jetzt wird was unternommen, und zwar sofort. Man sieht wie die Erregung. Aber die Söhne Benjamins wollten nicht auf die Stimme ihrer Brüder, der Söhne Israels, hören. Die Familienbande sind ihnen wichtiger als das heilige Zeugnis der Gemeinde Israel. Oder? Familienverwandtschaft ist ihnen viel wichtiger. Jetzt werden sie parteiisch und stellen sich zu diesen Leuten von Gibeah. Unser Ruf steht auf dem Spiel, oder? Der Ruf der Familie steht auf dem Spiel. Jetzt schlagen sie sich auf die Seite der anderen, die eigentlich gezüchtigt werden sollten. Und das ist nicht das einzige Mal, dass so etwas in der Geschichte geschehen ist, ja? Da wird dann plötzlich der gute Ruf der Familie wichtiger als die Züchtigung, beziehungsweise als das heilige Zeugnis der Gemeinde. Gemeindezucht ist wichtig. Also hier ist es natürlich ein besonderer Fall von Gemeindezucht. Hier ist jetzt das letzte Mittel der Gemeindezucht. Jetzt muss also unternommen werden. Das gibt es ja auch unter Christen in den Gemeinden. Wir sind fehlerhafte Menschen, wir sind sündige Menschen. Es gibt Sünde in den Gemeinden. Und dann kann es dazu kommen, dass jemand sich so verhärtet und nicht sagen lässt, dass es zum letzten Mittel kommt. Und das letzte Mittel ist, dass man ihm die Gemeinschaft entzieht. Davon spricht der Apostel Paulus in 1. Korinther 5. Dort ist auch von einer Schandtat die Rede, von einer Unzuchtstat, die selbst bei den Heiden nicht gefunden wird. Vielleicht kann man das kurz aufschlagen. Das ist nämlich die Anwendung hier. 1. Korinther 5. Spricht Paulus schreibt Paulus, man hört von Unzucht unter euch. Und zwar solcher Unzucht, die nicht einmal unter den Heiden genannt wird. Also eine Parallele zu Richter 19. Nicht mal unter den Heiden ist so etwas vorgekommen, nämlich dass jemand des Vaters Frau habe. Also offensichtlich seine Stiefmutter, oder also jedenfalls eine, die Frau seines Vaters. Ja. Und das könnte sein, dass der Vater natürlich, es sieht hier aus, dass es hier eine feste Beziehung, um eine feste Beziehung geht. Das würde bedeuten, dass der Vater entweder schon gestorben ist oder jedenfalls könnte es sehr gut möglich sein, dass der Vater nicht da ist. Und er hat jetzt die Frau genommen, die Frau des Vaters. Seine Stiefmutter hat er zur Frau genommen und das darf man nicht. Und ihr seid aufgebläht und trauertet nicht viel mehr, damit der diese Tat beging, aus eurer Mitte entfernt würde. Denn ich meinerseits als abwesend im Leibe, aber gegenwärtig im Geist, habe bereits als gegenwärtig das Urteil über den, der auf solche Weise dieses ausübte, gefällt, im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Wenn ihr und mein Geist zusammengekommen seid, zusammen mit der Kraft unseres Herrn Jesu Christi, den Betreffenden, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist am Tag des Herrn gerettet werde. Also er soll krank werden, damit er Buße tut, damit er nicht schlussendlich, damit er zurechtgebracht wird, oder? Die Krankheit soll zur Ernüchterung führen und die Ernüchterung zur Umkehr und zur Buße, sodass er dann gerettet wird am Tag des Herrn. Dass er nicht abfällt, völlig, ganz abfällt. Fegt den Sauerteig, Vers 7, fegt den alten Sauerteig aus. Das heißt, die Christen, hier müssen wir es unternehmen. Hier ist ein Unzuchtsfall, der nicht geduldet werden darf und hier müssen sie etwas unternehmen. Was sollen sie tun? Vers 9, ich schrieb euch in den Briefen, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu pflegen. Aha, bei einem Unzüchtigen muss man also sich zurückziehen von ihm. Aber was für ein Unzüchtiger ist gemeint? Nicht ganz und gar von den Unzüchtigen dieser Welt. In der Welt gibt es viele Unzüchtige. Von denen spricht er aber hier nicht. Und von den habsüchtigen, räuberischen und Götzendienern. Dann müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Das könnt ihr nicht. Wir sind keine Mönche und Klosterleute. Ja? Aber wir haben es ja mit Sündern zu tun, tagtäglich. Das ist aber nicht gemeint. Nun schreibe ich euch nicht, Umgang zu pflegen, wenn jemand als Bruder bezeichnet wird und ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Schmäher oder sich Berauschender, also ein Trunkenbold, oder ein Räuberischer ist, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Aha, es geht hier um Umgang pflegen für den, der sich Bruder nennt oder als Bruder bezeichnet wird oder Schwester. Das heißt, die Gemeinde muss als Gesamte, die gesamte Gemeinde, die gesamte Schar der Gläubigen muss sich zurückziehen von demjenigen. Kann nicht mal essen mit ihm. Es geht hier natürlich nicht um die Familienmitglieder, wenn das ein Junge ist, der noch in der Familie ist, aber es geht hier um diese christliche Gemeinschaft, die man pflegt. Denn was gehen mich die draußen sind, an? Sie zu richten. Richtet ihr nicht die drinnen sind? Also, nicht Umgang pflegen mit solchen Unzüchtigen, Habsüchtigen, Götzendienern, Lästerern, Trunkenbold, Räuberische. Die Gemeinde hat hier zu handeln. Da kann man nicht sagen, ja, die Ältesten müssen handeln. Nein, die ganze Gemeinde muss unterwiesen werden, das muss angezeigt werden, das muss klar sein und jeder muss wissen, warum. Es muss alles aufgedeckt werden. Die ganze Gemeinde muss erfahren, warum. Und muss dann auch entsprechend überzeugt sein und muss auch entsprechend dann handeln. Richtet ihr nicht die drinnen sind, die draußen, die wird Gott richten, aber die drinnen, da müsst ihr handeln, müsst ihr eine Zuchthandlung vollführen. Die draußen sind, die außerhalb sind, die richtet Gott. Entfernet ihr den Bösen aus eurer Mitte. Das heißt nicht, dass er nicht unter das Wort Gottes kommen darf und eine Predigt zuhören. Das darf er schon, das ist ja gut, das will man ja. Aber man wird ihm anders begegnen. Man wird nicht sagen, lieber Bruder, wunderbar, alles in Ordnung, komm, wir gehen gemeinsam essen. Und nein, eben nicht. Der muss ganz klar, und zwar jeder Christ ist gefragt. Nicht ein paar von der Gemeinde, sondern jeder Christ. Das heißt, die ganze Gemeinde muss sich einig sein, damit dieser zur Besinnung kommt, damit er merkt, jetzt hat er seine Gemeinschaft verloren. Aber das ist gedacht zur Wiederherstellung dieses Menschen, nicht einfach um ihn zu zerstören. Und hier ist der wichtige Punkt. Gemeindezucht ist da, um denjenigen zur Besinnung zu bringen, dass er wieder Buße tut. Und interessant, in 2. Korintherbrief, wenn ich gerade das dazu lesen darf, in 2. Korinther Kapitel 2 lesen wir von jemandem, der Buße getan hat. Wir wissen nicht, ob das der gleiche ist, aber das könnte gut möglich sein. 2. Korinther 2 spricht Paulus von Vers 6 oder Vers 5. Wenn jemand betrübt hat, hat er nicht mich betrübt, sondern in gewissem Maße, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Genügend ist solchem diese Strafe, die von der Mehrzahl erteilt wurde. Also irgendjemand hat hier eine Strafe bekommen. Vielleicht war das gerade das, dass man sich zurückgezogen hat von ihm. Und er sagt, das genügt jetzt, sodass ihr jetzt umgekehrterweise lieber gnädiglich vergeben und aufrichten solltet, damit solcher nicht in übermäßige Betrübnis verschlungen werde. Das ist also jetzt jemand, der offensichtlich sich züchtigen ließ, der in eine innere Traurigkeit gekommen ist und auch dementsprechend dann sich auch verhalten hat und das auch, das war zu sehen, das war zu merken. Das heißt, hier ist offensichtlich jemand, der Buße tut, der bereit ist zur Buße tun. Weshalb ich aufrufe, ihn der Liebe zu vergewissern, also ihm zu zeigen, dass er geliebt ist. Denn darum habe ich auch geschrieben, damit ich eure Bewährung kennen möchte, ob ihr in jeder Beziehung gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, wenn ich etwas vergeben habe, habe es dem, dem ich vergeben habe, euretwegen getan, im Angesicht Christi. Also wegen euch habe ich ihm vergeben, im Angesicht Christi. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Paulus spricht hier von irgendjemandem, der gezüchtigt wurde oder der etwas verbrochen hat, aber dann bereit war, umzukehren oder umgekehrt ist und jetzt soll die Gemeinde vergeben. Sie soll ihm der Liebe vergewissern, ihm vergewissern, dass er geliebt ist. Das heißt, er soll jetzt wieder aufgenommen werden. Und da wurde oft viel falsch gemacht. Ja. Also ich weiß, ich bin viel im Osten unterwegs und da habe ich interessante Praktiken habe ich da gefunden. Da ist jemand gezüchtigt worden und man hat ihm die Gemeinschaft entzogen wegen irgendetwas und es war nicht in Ordnung, aber dann hat er Buße getan. Und dann hat man gesagt, ja, aber als Strafe wird er ein Jahr lang weiterhin so behandelt wie bisher. Das heißt, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, ausgeschlossen vom Mahl des Herrn und mit Reserviertheit behandelt. Ein ganzes Jahr. Warum? Ja, als Strafe. Ja, aber er hat doch Buße getan. Die Züchtigungsmaßnahme hat gegriffen und er hat Buße getan. Ja, aber trotzdem. Es muss jetzt einfach als Strafe noch. Merkt ihr, man geht über das Maß hinaus. Das ist genau das, was die Israeliten getan haben. Bei den Benjaminitern. Wir sollen so vorgehen, wie die Schrift sagt. Und wenn jemand Buße tut, dann wird er wieder aufgenommen. Natürlich schaut man, ob die Buße echt ist. Ist keine Frage. Aber zuerst einmal geht man mit Vertrauensvorschuss dem Menschen entgegen und sollte sich dann herausstellen, dass er gar nicht Buße getan hat, dann kann das wieder geklärt werden. Kann man dann anders wieder sich verhalten. Aber gehen wir zurück zum Text. Also diese Benjaminiter, die schützen jetzt ihre Stammesgenossen von Gibea. Und sie meinen, der gute Ruf ist wichtiger als die Züchtigung, als das heilige Zeugnis der Gemeinde. Die Züchtigung, die Gemeindezucht ist wichtig, damit die Heiligkeit der Gemeinde gewahrt bleibt. Damit der Sauerteig sich nicht verbreitert und mehr und alle anderen das auch dann tun. Wenn man nichts tut, das einfach geschehen lässt, dann denken sich die anderen, ah ja, das wäre auch keine schlechte Idee, so kann man ja auch handeln. Und es geschieht ja nichts, oder? Und dann weitet sich dieser Sauerteig dann aus und durchsäuert dann die ganze Gemeinde. Es geht also um Gottes Ruf, es geht nicht um irgendwelche persönlichen Sachen. Und wenn es der eigene Sohn ist in der Familie, dann muss ich sagen, ja, ich stelle mich dazu. Und er wird dann nicht geschützt. Die Benjaminiter schützen aber. Vers 14. Und die Söhne Benjamins versammelten sich aus den Städten nach Gibea, um auszuziehen zum Kampf gegen die Söhne Israels. Und die Söhne Benjamins wurden an diesem Tag aus den Städten gemustert. 26.000 Mann, die das Schwert zogen, außer den Bewohnern von Gibea, die gemustert waren. 700 auserlesene Männer. Unter all diesem Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren. Diese alle schleuderten mit dem Stein auf das Haar und verfehlten nicht. Hier haben wir die guten, den Benjaminiter, die so gut kämpfen mit der linken Hand. Und die Männer von Israel wurden gemustert, außer Benjamin. 400.000 Mann, die das Schwert zogen, diese allen waren Kriegsmänner. Und die Söhne Israels machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und befragten Gott und sagten, wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Kampf mit den Söhnen Benjamins? Und der Herr sagte, Juda zuerst. Und jetzt kommt dieser Bruderkrieg, aber er ist gerechtfertigt. Es geht ja um die Züchtigung eines Stammes. Aber die Situation hat sich verschlimmert. Es ist schade, wenn so etwas geschieht unter dem Volk Gottes, dass die einen schützen den anderen, der Böses getan hat, nur deshalb, weil er verwandt ist. Und jetzt wird die Situation schwieriger, oder? Jetzt wird Gemeindezucht schwierig, weil einige nicht mitmachen. Ja, das ist unser Verwandter. Und jetzt, was sollen wir jetzt machen? Nun, sie sind sehr eifrig und sagen, jetzt kämpfen wir gegen die ganzen Benjaminiter. An sich nicht falsch, aber sie fragen hier den Herrn nicht. Da ist die Bösen, da sind die bösen Benjaminiter, die schützen die Gibeoniter und jetzt wird gekämpft. Söhne Israels machten sich am Morgen auf und lagerten sich gegen Gibea und die Männer von Israel zogen aus zum Kampf gegen Benjamin und die Männer von Israel stellten sich gegen sie in Schlachtordnung auf bei Gibea. Und die Söhne Benjamins zogen aus Gibea heraus und sie streckten unter Israel an diesem Tage 22.000 Mann zu Boden. Jetzt gewinnt die falsche Seite. Jetzt kommt der zweite Versuch. Also das Volk fasste Mut. Sie stellten sich wieder in Schlachtordnung auf an dem Ort, wo sie sich am ersten Tag aufgestellt hatten. Und die Söhne Israels zogen hinauf und weinten vor dem Herrn bis zum Abend. Und sie befragten den Herrn und sagten, soll ich wieder ausrücken zum Kampf mit den Kindern meines Bruders Benjamin? Der Herr sagt, zieht gegen ihn hinauf. Also sie fragen den Herrn, und das ist richtig, dass sie den Herrn fragen, Gott stellt sich zu dieser allgemeinen Versammlung der Israeliten. Gott will ja, dass die Heiligkeit der Gemeinde gewahrt bleibt. Und die Söhne Israels näherten sich den Söhnen Benjamins am zweiten Tag. Und Benjamin zog am zweiten Tag aus Gibea heraus ihnen entgegen. Und sie streckten wiederum unter den Söhnen Israels 18.000 Mann zu Boden. Diese alle zogen das Schwert. Jetzt wird die Züchtigung immer schwieriger. Nur weil da eigensinnige Leute sind, diese Benjaminiter, und sie sind noch gut. Kämpfer, meine ich, gute Kämpfer. Aber große Wunden werden dem Volk Gottes zugebracht. Da zogen alle Söhne Israels und das ganze Volk hinauf, und sie kamen nach Bethel und sie weinten. Und jetzt merken sie, die Sache ist sehr, sehr ernst. Und jetzt tun sie das, was sie vorher schon hätten tun sollen, fasten und beten. Ganz intensiv. Sie weinten, blieben dort vor dem Herrn und fasteten an jenem Tag bis zum Abend. Und sie opferten Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und sie demütigen sich. Fasten ist ja demütigen, oder? Fasten ist ein Zeichen von Selbstdemütigung. Und das ist genau richtig. Man fragt sich, warum hat Gott das zugelassen, dass die Benjaminiter da so viele Israeliten getötet haben? 26.000 plus 18.000. Warum ließ Gott das zu? Um sie zu demütigen, um sie zu dem Punkt zu bringen, dass sie selber auch sagen, wir sind auch schuldig. Das sind nicht nur die bösen Benjaminiter, wir tragen mit Schuld, dass sowas überhaupt entstehen konnte. Und das ist wichtig, gerade wenn Gemeindezucht geschieht, da ist der Böse, oder? Dieser Böse, der hat gesündigt und man sieht nur noch den anderen, der gesündigt hat. Und man demütigt sich nicht selber vor dem Herrn. Also bevor ich als Züchtiger auftrete, muss ich mich aber auch demütigen vor dem Herrn und selber mit mir ins Gericht gehen und schauen, wo meine Schuld auch ist. Und immer ein bisschen Schuld trifft uns alle auch. Denn wir sind keine vollkommenen Menschen. Ja, die Gemeinde soll züchtigen, aber sie soll sich auch unter die Schuld stellen und sich demütigen und beten. Das hat Paulus auch gesagt, oder? Was hat er gesagt? 1. Korinther 5? Am Anfang? So eine schlimme Sünde ist da. Und was habt ihr? Und ihr? Ihr habt euch nicht gedemütigt? Vers 2. Ihr seid aufgebläht und trauertet nicht viel mehr, damit der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Also Paulus rechnet damit, wenn sie jetzt erkennen, was hier geschieht, dann sollen sie nicht aufgebläht sein, sondern sie sollen trauern und handeln. Aber trauern heißt auch, dass man mit sich selber ins Selbstgericht geht und schaut, wo man selber eine Mitschuld trägt, dass so etwas überhaupt geschehen konnte. Also hier demütigt sich das ganze Volk vor dem Herrn und wir sehen an dem ganzen Ablauf der Geschichte, dass Gott das wollte. Denn als sie sich dann gedemütigt haben, als sie dann wirklich gefastet haben und gebetet und geweint, da befragen sie dann nochmals den Herrn, Vers 27. Dort, wo befragen sie den Herrn, dort, wo der hohe Priester Pinhas, der Sohn Aarons, ist in jenen Tagen, und sagten, soll ich wieder ausziehen zum Kampf mit den Kindern meines Bruders Benjamin? Soll ich aufhören? Der Herr sagt, zieht hinauf, morgen werde ich sie in deine Hand geben. Also hier ist ganz klar die Bestätigung, es war richtig, dass sie sich gedemütigt haben und dass sie ins Gebet gegangen sind und intensiv. Das ist jetzt wieder richtige Theokratie. Aber wie lange hat es gebraucht, bis sie jetzt wieder zu dem Punkt kommen? Sie gehen in die Gegenwart Gottes, sie leben in der Gegenwart Gottes. Die Lade des Bundes steht für die Gegenwart Gottes. Dort, wo die Lade des Bundes ist, das war immer symbolisch die Gegenwart Gottes. Ja. Es war nicht falsch, dass sie gegen die gesamten Benjaminiter kämpfen. Denn die gesamten Benjaminiter haben sich ja auf die Seite von Gibeah gestellt. Was sollten sie machen? Sie können Gibeah nicht züchtigen, weil die Benjaminiter nicht mitmachen. Die stellen sich dagegen. Also sie müssen jetzt auch gegen die anderen Benjaminiter vorgehen. Aber sie sollten sich selber demütigen vor dem Herrn. Sie haben schon den Herrn gefragt, aber haben zweimal dann die Niederlage erlitten, weil sie im ganzen Eifer haben sie einfach schnell gehandelt, vor lauter heiligem Zorn und heiligem Eifer. Aber dieses Gott wollte, dass sie sich wirklich demütigen, und das ist hier ganz klar, aus dem Text geht das hervor, wenn sie, nachdem sie den Tag gefastet haben und sich wirklich da in die Gegenwart Gottes gestellt haben, und eben, dieses Fasten ist ein Demütigen, dann hat der Herr gesagt, so, und jetzt werdet ihr so kämpfen, dass die Benjaminiter gezüchtigt werden. Aber, ja, bitte. Das ist genau das Zweite. Die Übertreibung war, dass sie alle dann abschlachten, nachdem sie den Sieg ja ohnehin dann, jetzt, wir werden gleich lesen, sie erringen den Sieg, oder? Und nachher in diesem heiligen Zorn, jetzt haben wir den Sieg, aber jetzt erst recht, jetzt machen wir euch fertig, bis niemand mehr da ist, oder? Und wir geben euch unsere Töchter nicht. Und also sie in heiligem Zorn, ja, für den Herrn, gehen weit über das Maß hinaus. Vers 29, Israel legte einen Hinterhalt gegen Gibeah ringsum. Die Söhne Israels zogen am dritten Tag hinauf gegen die Söhne Benjamins und stellten sich gegen Gibeah auf, wie die anderen Male. Und jetzt kommt die gute alte Kriegstaktik, die wir schon kennen. Aber jetzt ist es nicht gegen die Feinde, sondern gegen die Brüder. Aber es ist leider nötig. Und die Söhne Benjamins zogen heraus, dem Volk entgegen, und wurden von der Stadt abgerissen und fingen an, einige vom Volk zu erschlagen, wie die anderen Male, etwa 30 Mann unter Israel auf den Landstraßen, von denen eine nach Bethel hinaufsteigt und eine durchs Feld nach Gibeah führt. Ich habe hier eine Karte. da, wo es nach, mal schauen, 7, Israel legt ein Hintergrund gegen, also hier sind die große Macht des israelitischen Volkes, des israelitischen Soldaten. Und da gibt es eine Gruppe, die legt sich in den Hinterhalt. Wo ist das jetzt? Wo ist die Hinterhaltgruppe? Das Grüne, hier. Ist es hier? Dieser Hinterhalt liegt hier, oder? In den Bergen versteckt, da. Und dann ziehen die einen jetzt heran, oder? Die von oben, das große Heer kommt von oben, vom Norden, und die anderen warten noch. Die Söhne Benjamins zogen heraus, dem Volk entgegen, da Richtung Bethel hinauf, oder? Da kommen die her, hier kommen sie von Bethel her, die anderen ziehen hinauf, von Gilgal, da, und die anderen warten da hinten. In diesem Hinterhalt. Und die Söhne Benjamins sagten, sie sind von uns geschlagen wie am Anfang. Aber die Söhne Israels sagten, lasst uns fliehen, damit wir sie von der Stadt abreißen auf die Landstraßen. Und alle Männer von Israel machten sich auf von ihrem Ort und stellten sich bei Baal Tamar auf, während der Hinterhalt Israels von seinem Ort hervorbrach, aus der Lichtung von Gibea. Und 10.000 auserlesene Männer aus ganz Israel kamen gegen Gibea und der Kampf wurde heftig. Jene aber wussten nicht, dass das Unglück sie erreichte. Jahwe schlug Benjamin. Ist interessant, was hier steht. Und Jahwe schlug Benjamin vor Israel. Und die Söhne Israels streckten unter Benjamin an diesem Tag 25.100 Mann nieder. Diese alle zogen das Schwert. Also alles streitbare Männer. Der Herr schlug sie. Es war seine Züchtigung. Der Herr schlug sie. Die Israeliten waren hier verlängerter Arm der Züchtigung Gottes. Aber Gott hat hier gehandelt. Die Gemeinde handelt im Auftrag Gottes und dann ist es eine Züchtigung Gottes. Aber da muss man aus der Gegenwart Gottes kommen. Da muss man vor ihm gefastet haben und gebetet haben. Und das ist oft nicht geschehen in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Da gab es dann Gemeindezucht und dann entstand Gemeindespaltung draus. Man hat nicht gefastet und gebetet und in der Kraft Gottes ist man nicht vorgegangen, sondern man ist einfach in heiligem Zorn irgendwie, hat dann schnell gehandelt und zugeschlagen. Aber hier haben wir, dass der Herr sie schlug und sie züchtigte. Und die Söhne Benjamins sahen, dass sie geschlagen waren und die Männer von Israel gaben Benjamin Raum, weil sie sich auf den Hinterhalt verließen, den sie gegen Gibea gelegt hatten. Und der Hinterhalt eilte herbei und überfiel Gibea und der Hinterhalt zog hin und schlug die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Die Männer von Israel hatten sich aber im Hinterhalt verabredet, eine große Rauchsäule aus der Stadt aufsteigen zu lassen. Und die Männer von Israel wandten sich im Kampf und Benjamin hatte angefangen, unter den Männern von Israel einige zu erschlagen, etwa 30 Mann. Denn sie sagten, sie sind ja ganz und gar vor uns geschlagen, wie im früheren Kampf. Und der Brand fing an, aus der Stadt aufzusteigen, wie eine Rauchsäule. Und Benjamin wandte sich zurück und siehe, die ganze Stadt ging in Rauch auf, zum Himmel. Da wandten sich die Männer von Israel um und die Männer von Benjamin wurden bestürzt, denn sie sahen, dass Unglück sie erreicht hatte. Und sie wandten sich vor den Männern von Israel auf den Weg zur Wüste, aber der Kampf ereilte sie. Und die aus den Städten kamen, streckten sie in ihrer Mitte nieder. Also hier haben wir den detaillierten Hergang. Vorher haben wir die kurze Zusammenfassung. 25.000 ein Mann wurden geschlagen. Und hier also der detaillierte Bericht. Das ist oft so in der Bibel. Zuerst wird die Zusammenfassung gesagt und dann wird der Detailbericht gegeben. Sie umzingelten Benjamin, jagten ihnen nach, traten ihn nieder, wo er ausruhen wollte, bis vor Gibea gegen Sonnenaufgang. Und es fielen von Benjamin 18.000 Mann, diese alle waren tapfere Männer. Da wandten sie sich und flohen der Wüste zu, zum Felsen Rimmon. Aber die Israeliten hielten ihnen auf den Landstraßen eine Nachlese von 5.000 Mann 18 plus 5.000 sind 23.000. Und setzten ihnen nach bis Gidom und erschlugen von ihnen 2.000 Mann. 23.000 plus 2.000 gibt 25.000. So waren alle von Benjamin an diesem Tag gefallenen 25.000 Mann, die das Schwert zogen. Diese alle waren tapfere Männer. 600 Mann aber wandten sich und flohen der Wüste zu, zum Felsen Rimmon. Der ist auch hier eingezeichnet irgendwo, der Fels Rimmon. Also die sind in den Norden hinaufgeflohen, diese 600 Mann. Ja. Welcher Vers war das jetzt? Der zweite Vers? Bitte? Ja, das könnte gut sein. Dass die ersten zwei Kämpfe ganz opferlos bei den Benjaminitern abgegangen sind, kann man sich nicht vorstellen. Also es könnte gut sein, dass ein Teil dieser Benjaminiter schon gefallen sind bei den ersten zwei Kämpfen. Oder nicht? Ah, da wäre ich jetzt auch wieder interessiert an den klugen Kommentaren. Vielleicht haben wir eine Pause noch Zeit. Jedenfalls, um das jetzt kurz abzuschließen, noch vor unserer Pause, die Männer von Israel, Vers 47, 600 Mann wandten sich, 48, die Männer von Israel kehrten zu den Söhnen Benjamins zurück und schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Von der männlichen Stadtbevölkerung bis zum Vieh, bis zu allem, was sich vorfand, alle Städte, die sich vorfanden, steckten sie in Brand. Also jetzt haben sie einen großen Erfolg und jetzt fallen sie ins Extrem, oder? Jetzt verlieren sie das Maß. Warum verlieren sie das Maß? Weil sie zornig sind, oder? Sie sind einfach zornig. Jetzt wird im Zorn gehandelt, oder? Na warte, jetzt zeigen wir es euch, aber richtig. Das ist das Problem. Des Menschenzorn tut nicht, was recht ist vor Gott. Der menschliche Zorn ist zügellos, sagt Jakobus. Er tut nicht, was recht ist. In ihrer Wut löschen sie also den ganzen Stamm aus. Dann nachträglich erkennen sie dann ihren Fehler, aber zu spät. Also gerade die göttlichen Mittel der Zucht, die gegeben sind zur Wiederherstellung des Bruders, gerade die werden verwendet zur totalen Zerstörung des Bruders. Kennen wir das? Zerstöre nicht das Werk Gottes, sagt Paulus in Römer 14, Vers 20. Zerstöre nicht das Werk Gottes. Der Bruder ist ein Werk Gottes. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dann wird Gott ihn verderben. 1. Korinther 3, Vers 17. Es gibt hier, bevor der Pause noch, nur dieser Gedanke. Es gibt hier einen Vers im 5. Buch Mose, den ich mir hier notiert habe, 5. Mose 25, Vers 1 und bis 3. 5. Mose 25, Vers 1 bis 3. Da steht etwas über Züchtigung. Und das ist sehr interessant, was hier steht, was Gott im Gesetzbuch des Mose damals schon angeordnet hat. Wenn Zank zwischen Männern entsteht, und sie vor Gericht treten und man richtet sie, so soll man den Gerechten Recht sprechen und den Schuldigen schuldig. Und es soll geschehen, wenn der Schuldige Schläge verdient hat, so soll der Richter ihn niederlegen und ihm eine Anzahl Schläge geben lassen vor seinem Angesicht, entsprechend seiner Schuld. Mit 40 Schlägen darf er ihn schlagen lassen, nicht mehr, damit nicht, wenn er fortführe, ihm über diese hinaus mit vielen Schlägen zuschlagen, dein Bruder verächtlich gemacht würde in deinen Augen. Die Juden haben dann festgelegt 39. Damit, im Neuen Testament lesen wir das, oder? 39. Nicht mehr. 40 weniger 1. damit man sich, falls man sich verzählt hat, das mit, da wäre dann 41 wäre zu viel gewesen, wenn man sich verzählt hat, dann lieber 39, dann, wenn man sich dann verzählt, dann hat man die 40. Ja. Also, aber sehen wir hier, wie mitfühlend Gott ist, dass er sagt, es gibt eine Grenze und gerade da könnte man den Bruder entehren, das heißt, verächtlich machen, entwürdigen, Entwürdigung durch übermäßige Züchtigung. Ist das nicht schon mal passiert in der Gemeinde Jesu? Dass Geschwister entwürdigt wurden durch eine übermäßige Züchtigung. Das ist oft und oft passiert. Dass Kinder Gottes gezüchtigt wurden auf eine Art und Weise, die sie so tief demütigte und da hat man die Buße nicht akzeptiert und hat sie weiter gedemütigt. Das darf nicht sein. Das hier also hat die Gemeinde, die Einrichtung der ganzen Versammlung, hat hier versagt. Dass man den Herrn fragt, ist gut gewesen. Und dass sie schlussendlich auf die Idee gekommen sind, jetzt auch zu fasten und sich zu demütigen, das war sehr gut. Aber dann vergessen sie wieder das Maß. Wir wollen hier die Pause machen. Beten noch zum Abschluss.
Amen.